Deutschlandfunk. Das Feature.
До, до, ре, до, до, ре, ми, ре, до, до, ре, ми, фа, ми, ре, до.
В одном прекрасном королевстве под названием Авдеевка.
Es war einmal ein Königreich Авдеевка.
Было синее-синее небо.
Der Himmel dort war heiter und blau, die Felder golden
золотые,
und das Wasser des Teiches grün wie Smaragd.
И озеро с изумрудной водой.
Ich möchte einen guten Schulabschluss machen und Ärztin werden. Ich träume davon, viele Sprachen zu lernen und in ein anderes Land zu ziehen, nach Amerika oder nach Polen. Ich will, dass der Krieg zu Ende geht. Sonst nichts.
I dream live in peace.
Yeah. Авдеевка Dreaming. Feature von Julia Solovieva. Eine Schule in einer ukrainischen Stadt. Die Holzböden sind gewischt, die Wände hellgrün gestrichen. Die Klassenräume klein, die Korridore breit. Die Gardinen an den Fenstern hellgrün mit weißen Streifen. Auf den Fensterbänken stehen Blumentöpfe.
Parte, учебники, тетради,
Hefte, Kugelschreiber,
Schülerkalender,
Stuhl,
Schüler,
Lehrerin,
Пенал, портфели,
знания,
оценки,
доклассники,
доска,
Buchstaben,
Dialog,
Wörterbuch,
Erzählung,
рассказ, книга.
Die Schüler in Авдеевка sprechen Russisch und Ukrainisch. Bis Kiew sind es von hier aus etwa 720 Kilometer, bis zur russischen Stadt Rostov am Don etwa 215 Kilometer.
Mein Lieblingsfoto wurde vor dem Zirkus gemacht. Ich saß, klein und dick, auf einem Stuhl und wurde mit einem kleinen Affen fotografiert.
Ich war 3 Jahre alt, ich hatte ein Kindertelefon in der Hand und mein Gesicht war so überrascht und alle erzählen, dass ich immer laut
«Hallo»
gesagt habe.
Ich war 5 Jahre alt und saß im Sonnenblumenfeld und in der Hand hielt ich eine Sonnenblume.
Die Sonnenblumenfelder, gelb-orange im Sommer und schwarz im Winter. Heute sind viele davon vermint oder auf der anderen Seite der Front. Bis zur Demarkationslinie zwischen der Ukraine und der sogenannten Donetsker Volksrepublik sind es von hier aus nur 5 bis 7 Kilometer.
Sonnenblumen, Licht,
Nachtigallen,
Tanz,
Musik,
Rhythmus.
Lied.
Zum ersten Mal fahre ich kurz vor Weihnachten 2018 nach Авдеевка. Als sowjetisches Kind und als deutsche Journalistin und Künstlerin bin ich schon mehrmals in Kiew gewesen. Aber warum reise ich jetzt in den Osten? Vielleicht, weil mein Vater in Donetsk aufgewachsen und in Авдеевка mal als Kind im Pionierlager war. Oder vielleicht, weil ich wissen will, warum gerade dort heute Krieg herrscht und was es bedeutet, jahrelang in diesem Krieg zu leben. Mit meiner ukrainischen Bekannten Olga habe ich abgemacht, dass ich einen Theaterworkshop für Kinder geben werde. Olga hat mich an Tatjana verwiesen, die Leiterin des örtlichen Museums. Ich fahre mit dem Nachtzug Kiew-Konstantinowka Richtung Osten. Müde Gesichter, große Taschen, Stille. Dieser Zug, das erfahre ich später, wird im Volksmund Kiew-Krieg genannt. Das Sammeltaxi fährt vom Bahnhof am nächsten Morgen endlose 2 Stunden über vereiste Landstraßen, vorbei an gefrorenen Feldern, stillgelegten Industrieanlagen und muss 2 Checkpoints passieren, um schließlich in Авдеевка anzukommen. Die kleine Stadt ist mit Schnee bedeckt. Ich betrete das Museum. Es ist vollkommen leer. Keine Ausstellungsstücke. Nur ein Tannenbaum steht in einer Ecke. Es gibt kein fließendes Wasser. Das Wasserwerk, bekomme ich gesagt, das Авдеевка und andere Siedlungen auf beiden Seiten der Frontlinie versorgt, wird permanent beschossen. In der Küche stehen die Trinkwassergefäße. Für die Toilette ist ein Eimer voller Schnee vorbereitet. Am frühen Nachmittag beginnt es schon dunkel zu werden. Die Straßenbeleuchtung ist schwach und es sind kaum Menschen draußen. Nur die Hunde bellen wie verrückt. In Kiew hatte meine Freundin mich für das Frontgebiet instruiert. Nicht vor den Fenstern stehen, nicht am Fenster schlafen, möglichst wenig draußen sein und viele Süßigkeiten essen. Mein Bett steht nun direkt am Fenster. Und in den ersten Nächten überlege ich ernsthaft, ob ich mich nicht doch darunter verkriechen soll. Ich höre immer wieder das ferne Grummeln von Explosionen und versuche langsam zu atmen. Nur in puncto Süßigkeiten folge ich dem Rat. Unser Workshop beginnt genau am 24. Dezember 2018. Bis zum orthodoxen Weihnachtsfest sind es noch 14 Tage, aber die Schulferien haben schon begonnen. Um 15 Uhr stehen wir, 10 Kinder und ich, in der Dämmerung mit Wunderkerzen vor dem Museum und senden eine Botschaft in die ferne Welt. Am nächsten Tag sprechen wir von unseren Lieblingsmärchen. Aschenputtel, die Schneekönigin, Schneewittchen und Dornröschen. Dornröschen wird ausgewählt. Wir verteilen die Rollen und legen los.
Im Königreich Avdiivka lebte eine Königin. Sie war schön gekleidet, gesprächig und lustig. Nur ihre Augen waren sehr traurig. Der König stellte sich dem Kampf mit einem dreiköpfigen Drachen und konnte ihn 5 Jahre lang nicht besiegen.
Wir haben 2 Dornröschen, die ständig miteinander streiten. Nicht schlimm, das Märchen nimmt seinen Lauf. Und schon schlafen die beiden Dornröschen und das ganze Königreich ein. Träume, Albträume und Realität verschmelzen miteinander.
Ich träume, dass ich in Avdiivka hin und her renne, um den Explosionen zu entkommen.
Ich habe geträumt, dass meine Mutter stirbt.
Ich habe geträumt, dass unsere Familie nach Kiew fährt und wir haben nie wieder im Leben Krieg gesehen. Es war schrecklich, besonders wenn es gepfiffen hat, etwas leiser und dann wieder lauter. Damals sind die Fenster bei uns zersprungen.
Stellt euch vor, ihr werdet 8 Jahre alt und an eurem Geburtstag passiert so etwas.
Krieg.
Hundert Jahre sind vergangen. In der Nähe von Avdiivka erscheint ein Prinz.
Und er küsst die beiden Dornröschen und die bösen Träume weichen.
Langsam kommt das ganze Königreich zu sich. Diener, Hunde, Pferde und Köche.
Alles erwacht zu neuem Leben. Unser Wunschbild. Denn in Wirklichkeit
geht der Krieg weiter. Nur haben wir uns jetzt schon daran gewöhnt.
Am 30. Dezember spielen wir das Dornröschen von Avdiivka vor einem kleinen Publikum. Der Neujahrswaffenstillstand beginnt gerade. Das Wasserwerk arbeitet wieder. Die Kinder freuen sich auf die schöne, ruhige Zeit, sei sie auch noch so kurz. Ich fahre nach Hause und verspreche, wiederzukommen.
Guten Tag. Unser Team arbeitet am Schulprojekt »Unsere Heimatstadt«. Wissen Sie, mein Lieblingsplatz ist das Café Barocco. Dort gibt es meine Lieblingsspeise, Eis in der Kruste. Normales Eis, das sich im heißen Teig befindet. Dazu kommen geschnittene Gummibärchen oder Obststückchen. Haben Sie das schon probiert?
Nein, noch nicht. Aber ich werde es in den nächsten Tagen probieren. Sie beschreiben es so gut, dass mir schon das Wasser im Mund zusammenläuft.
Und was ist Ihr Lieblingsplatz hier?
Das Café Oasis. Dort gibt es leckere Pizza und Pommes frites.
Was mögen Sie in unserer Stadt?
Es gibt viel Grün hier. Ich meine auch unseren Park. Dort gehen viele Leute spazieren. Dort treffe ich ab und zu meine Freunde. Was mögen Sie in unserer Stadt nicht?
Während des Krieges wurden viele Gebäude zerstört, auch unsere Schule und viele Wohnhäuser.
Anfang April 2019 komme ich wieder nach Avdiivka. Die Tage werden heller, die Nächte kürzer, aber es ist noch kalt. Die ersten kräftigen Sonnenstrahlen erheitern die Straßen, den Markt, wo man Sauerkraut, Milch, Quark, Eier und Fleisch kaufen kann. Ich wohne diesmal in dem ehemaligen Hotel, heute ein Heim für das Militär. Es gibt keine Heizung und kein warmes Wasser. Zum Glück geben mir die Zimmernachbarn einen Schlüssel für das Bad mit dem Heißwasserboiler. Die Stadt wacht auf. Ich beginne den Tag mit einem Becher Kaffee und Apfeltaschen in einer Bäckerei. Es läuft russisches Radio. Der Moderator spricht vom Wetter in Moskau. Die Abende verbringe ich mit Oksana, der Direktorin der Schule, an der ich meinen nächsten Workshop gebe. Sie hat all die Jahre des Krieges in Avdiivka verbracht, auch als die Schule geschlossen war und die wenigen in der Stadt verbliebenen Kinder zu Hause unterrichtet wurden.
Я занималась девочкой дома. Я пришла к ней домой и начался обстрел.
Einmal kam ich zu einer Schülerin nach Hause und es begann ein Mörserangriff auf die Stadt. Ich habe das Mädchen in den Korridor gebracht, um sie vor möglichen Splittern zu bewahren. Aber ich wusste ganz genau, vor einem direkten Treffer wird der Korridor uns nicht schützen. Ich selbst stand eine Weile am Fenster, um zu schauen, wie gefährlich die Lage ist. Irgendwann habe ich kapiert, dass die Schüsse ganz nahe sind. Ich ging zurück in den Korridor, nahm das Mädchen in den Arm. Und so standen wir da, bis es vorbei war. Danach bist du für dieses Kind wie ein Familienmitglied.
5000 Kinder lebten vor dem Krieg in Avdiivka. Heute nicht mal halb so viele. Eine Schule befand sich in der Nähe eines Checkpoints. Dieser wurde oft beschossen, mitsamt der Schule. Nun sind die 300 Kinder und Jugendlichen umgezogen, in ein Gebäude weiter entfernt vom Checkpoint.
Merkur ist der Gott des Handels. Venus ist die Schönheitsgöttin. Mars ist der Kriegsgott. In diesem Raum hatten wir mal Geschichtsunterricht und ich habe die Hand gehoben und alle Götter aufzählen können.
Und wer ist für Avdiivka zuständig?
Bei uns gibt es im Sommer starke Blitze und Donner. Das bedeutet, Jupiter ist hier präsent oder Zeus. Aber heute wegen der aktuellen Situation agieren hier auch Ares oder Mars, die Kriegsgötter.
Die griechische Mythologie ist deine Leidenschaft. Du hast sogar dein Lieblingshaustier, die Ratte, nach der griechischen Göttin des Sieges Nika benannt. Nika bringt Glück, genauso wie Artemis.
Die Göttin des Mondes und der Jagd. Bei den alten Römern heißt sie Diana. Sie rennt den ganzen Tag mit ihrem Bogen herum und trägt bequeme Kleidung. Das mag ich.
Du heißt Sonja und bist 14 Jahre alt. Normalerweise bist du schüchtern und schweigsam. Und du hast kaum Freunde in deiner 8b. Deine Großeltern kamen in den 1950ern aus Russland nach Avdiivka, um die Kokerei aufzubauen. Eine der größten Fabriken ihrer Art in Europa, die Kohlebrennstoffe auch nach Deutschland liefert. Relativ gute Löhne, gute Absicherung, schwere körperliche Arbeit. Deine Großeltern waren das gewohnt. Immer schuften, immer bereit sein, keine großen Ziele. Eher etwas Kleines, aber Sicheres haben, nicht auffallen, bloß nicht im Mittelpunkt stehen. Dein Vater hat es vom einfachen Arbeiter bis zum Meister der 4. Abteilung in der Kokerei geschafft. Dein älterer Bruder ist dort als Elektriker tätig. Zu Hause sprecht ihr Russisch. Genauer gesagt, zu Hause schweigt ihr Russisch. Deine Eltern gehen früh aus dem Haus und kommen spät zurück. Schon um 6 Uhr wecken sie dich auf.
Ich bin doch eine Eule. Ich könnte den ganzen Tag schlafen.
Klar, du liest doch bis spät in die Nacht oder beobachtest deine Schnecke und deine Ratte. Stundenlang kannst du deinen Kater streicheln, wenn es dir schlecht geht, wenn geschossen wird, wenn schlechte Nachrichten kommen und Warten angesagt ist. Eine Freude, ein Trost, ein Refugium. Eine kleine Welt, die nur dir gehört. Genauso wie deine Pläne.
Ich möchte Grundschullehrerin werden. Ich komme sehr gut mit Kindern zurecht.
Und dann?
Archäologin oder Astronomin.
Während des Krieges wurdest du mit deiner Mutter und deinem Bruder in ein sicheres Dorf, 100 Kilometer von hier entfernt, evakuiert. Du gingst in die Schule. Dort wurde nur auf Ukrainisch unterrichtet. Das war nicht leicht, aber du kamst damit klar. Dein Vater ist in Avdiivka geblieben, um die Wohnung zu hüten und die zersprungenen Fenster zu reparieren. Zum Glück war er nicht zu Hause, als die Wohnung direkt getroffen wurde.
Es ist schon schlimm, besonders wenn alles fliegt und pfeift über deinem Kopf. Als ich bei den Großeltern in der Leniner Straße war, habe ich die fliegenden Granaten sogar gesehen.
Du umarmst mit beiden Armen deine Schultern, machst dich klein. Fast rollst du dich zusammen wie ein Igel und schaust zu Boden.
Ich erinnere mich, wie wir uns damals vor dem Fabrikgebäude versammelt haben. Ich lief zu den Bussen, die schon bereit standen, und hörte eine Explosion direkt hinter mir. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir uns schon ein bisschen daran gewöhnt.
Dann blitzen deine Augen auf. Du holst ein dickes Heft aus deiner Tasche, blätterst darin. Bilder von Minen, Granaten, verwundeten Menschen, Texte, Zahlen, Tabellen.
Ich habe eine Ausbildung als Expertin für Minensicherheit abgeschlossen.
Darauf bist du stolz. Du hast alles in- und auswendig gelernt. Zum Beispiel, dass die Ukraine etwa 21.000 Menschen im Krieg verloren hat, dass du dich vor der springenden Krötenmine nicht retten kannst. Du weißt alles über die psychosomatischen Folgen des Krieges, wenn das Auge zuckt und die Haare schnell ergrauen, wenn Depressionen, Aggressionen und Ängste auftreten. Deine eigenen Gefühle verbirgst du zwischen den Seiten dieses Heftes, hinter deinem Wissen. Weiterleben, als ob nichts wäre. Eine Überlebensstrategie, die ihre Nachteile hat. Selbst der Trainer für Minensicherheit hat dir und deinen Mitschülern gesagt,
das ist euer Fehler. Euer Gefahrenbewusstsein ist getrübt.
Hysterie.
Angst.
Panikattacke.
Das Gefühl, dass du jetzt stirbst und der Tod sehr qualvoll sein wird. Schrecken.
Hoffnungslosigkeit.
Du verstehst nicht, was passiert, wenn du das zum ersten Mal erlebst.
Über Gefühle zu reden ist so eine Sache. In der Schule haben die Lehrerinnen ihren Stoff, den tragen sie vor. Wirkliche Gespräche gibt es kaum. Sie fürchten, etwas falsch zu machen. Sie sind selbst unsicher, haben selbst Angst. Sie verwenden Euphemismen. Gestern war wieder eine Musikveranstaltung in der Stadt. Oder was für ein Lärm. Vielleicht ist das gut so, aber das Bedürfnis, die Gefühle auszudrücken, sich zu öffnen, ist auch da.
Besonders wenn du zu Hause alleine bist, bekommst du Panik. Obwohl du weißt, du musst konzentriert sein, die nötigen Sachen packen und dich in eine sichere Ecke begeben. Aber trotzdem hast du Angst.
Das Haus unserer Nachbarn wurde getroffen. Wir haben geschlafen und wurden von schrecklichen Geräuschen geweckt. Wir haben uns im Korridor versteckt und später die Stadt verlassen. Dann begann ich, komische Geräusche zu machen. Wir waren dann bei einem Arzt und ich habe eine Weile aufgehört. Jetzt mache ich diese Geräusche aber wieder.
Und was, wenn ich gar nicht mehr auf die Explosion reagiere?
Здравствуйте.
Меня зовут София, и наша команда разрабатывает проект.
Guten Tag.
Мой родной город.
Unser Team arbeitet am Projekt Unsere Heimatstadt. Mein Lieblingsplatz ist hier die Pizzeria. Dort gibt es tolle Pizzen und leckere Soßen dazu. Und was ist Ihr Lieblingsplatz?
Mein Lieblingsplatz ist das Café Barocco. Dort kann ich ein Arbeitsgespräch führen und meinen Lieblingsburger bestellen.
Und was gefällt Ihnen hier nicht?
Mir gefällt nicht, dass hier alles mit Schmiergeldern läuft. Selbst bei der Arbeit. Die Firma, die das meiste zahlt, bekommt den Auftrag.
Ich stimme Ihnen zu. Was würden Sie verändern?
Ich würde auch die Beziehung unserer Leute zu den Fremden verändern. Unsere Menschen mögen die Fremden nicht. Sie teilen unser Land in verschiedene Gebiete auf. Zum Beispiel meinen sie, die Donetsker Region ist besser als die Kiewer Region. Und sie verachten die anderen. Sie denken, die anderen haben den Schmerz des Krieges nicht erlebt und versuchen uns unterzukriegen.
Wie kann man das verändern?
Man muss erklären, dass wir alle in unserem Land gleich sind und es keine bessere Region gibt. Auch wenn sie den Krieg und den Schmerz nicht erlebt haben, sollen sie uns verstehen. Und wir sie.
Du heißt Anja und bist gerade 14 Jahre alt geworden. Du lächelst immer und schaust einem direkt in die Augen. Auch unangenehme Sachen sagst du einem ins Gesicht. Du bist in einem liebevollen Haus aufgewachsen. Deine Mutter ist aus Avdiivka, dein Vater aus einem Dorf in der Umgebung. Er hat unternehmerisches Geschick, hat seine eigene Firma aufgebaut, eine Wohnung, ein Auto gekauft. Als du 9 Jahre alt warst, brach die Welt zusammen. Deine Familie flüchtete vor den starken Kämpfen nach Dniepropetrovsk, heute Dnieper, und verbrachte dort 1,5 Jahre.
Die neuen Klassenkameraden haben mich dort richtig gemobbt. Du bist aus irgendeinem gottverlassenen Avdiivka. Sie haben mich als Flüchtling und als Obdachlose beschimpft.
Du konntest ihnen kaum erklären, was Krieg ist. Diese Erfahrung kann man doch nicht teilen. Diese Unruhe, diese wachsende Angst, dieses unendliche Warten. Du hörst ein leises Geräusch und verstehst, eine Mine wurde gerade abgeschossen. Dann machst du dich klein und beginnst die Sekunden zu zählen. 1, 2, 3, in der Hoffnung, dass die Mine vorbeifliegt, dass du nicht getroffen wirst. Dann hörst du den Treffer in der Nähe und atmest auf. Diesmal kommst du davon. Und dann wieder dieses leise, heimtückische Geräusch. Aber auch wenn du nicht zu Hause bist, beginnst du deinen Tag mit der Internetrecherche. Ist jemand tot? Verletzt? Sind Häuser zerstört? Gibt es Strom und Wasser? Wie kann man das alles erklären? Die Klassenlehrerin in Dnieper war richtig gut. Sie hat dir die Hauptrolle in einem Theaterstück gegeben und du hast allen bewiesen, dass du etwas drauf hast. Sie begannen allmählich, dich zu respektieren und du begannst, dich in der Ukraine wie in einer großen Familie zu fühlen.
Wir müssen zusammen unsere Probleme lösen. Wir müssen zusammen den Krieg bekämpfen.
Heute bist du ja auch in Avdiivka ein kleiner Star in der Klasse, in der Schule. Und du kannst vieles.
Ich habe immer gesungen, sogar vor dem Fernseher, wenn die Musiksendungen liefen. Meine Mutter merkte, dass ich gut singe und begann mich zu fördern. Dann wurde mein Großvater krank. Er war sehr musikalisch, spielte Bajan und sang auch. Kurz vor dem Tod hat er mir gesagt, dass er mir sein Talent weitergeben möchte. Und so singe ich heute und tanze.
Тоже с детства ходили на танцы, на народные. И сейчас я танцую в первых линиях.
Deine Träume führen dich quer durch das Land, nach Kiew, Kharkiv oder Dnieper. Dort möchtest du studieren und Schauspielerin werden.
Прятуюсь від слів твоїх, хоч би тіло. Alle sagen mir, es wird nicht funktionieren. Alles ist nur gegen Schmiergelder möglich. Aber ich glaube, dass alles klappt.
Wieder lächelst du breit. Und die Sonne geht auf.
Mein Vater meint, man muss Patriot sein. Das eigene Land unterstützen, seine Höhen und Tiefen miterleben und es nicht verraten. Mama stimmt ihm zu. Als ich meinen Vater mal fragte, warum sprechen wir dann Russisch, sagte er, wir leben hier. In dieser Gegend sprechen viele Leute Russisch. Dabei spricht mein Vater perfekt Ukrainisch. Er meint, die Ukraine sei unser Ein und Alles. Und wir dürften sie nicht gegen ein anderes Land tauschen. Einige mögen das nicht, wenn ein Lehrer zu uns sagt, morgen ist ein ukrainisches Fest, kommt dann in Vishivankas. Dann sagen manche Klassenkameraden, warum? Wir wollen das nicht. Ich aber sage, das ist unser Land, das sind unsere Traditionen, wir müssen sie achten.
Ukrainer zu sein bedeutet, anderen zu helfen, die Probleme haben. Allen in der Ukraine, in Avdiivka. Zum Beispiel, wenn jemand hinfällt, soll man ihm helfen, aufzustehen.
Hilfst du mir mit den Hausaufgaben?
Streng dich selbst an.
Ukrainer zu sein bedeutet, nett zu sein und auf die Traditionen zu achten. Kleidung, ukrainische Lieder oder sogar den Speck und den Borscht zu essen.
Ukrainer zu sein bedeutet, die Heimat wertzuschätzen und das Volk nicht zu verraten.
Die Ukraine zu lieben, das eigene Land zu beschützen und ein guter Mensch zu sein.
Für jeden ist das unterschiedlich. Tanzen, den Speck und den Borsch essen und. Jeder entscheidet für sich selbst.
Monolog.
Menschen.
Freundschaft.
Freunde.
Familie.
Gespräch.
Leider sind hier bis heute viele Leute pro-russisch eingestellt. Sie leben in der Ukraine, aber sagen, das ist nicht meins. Dann geh doch, denke ich immer. Warum bleibst du hier? Heute sehe ich meine Aufgabe in der nationalpatriotischen Erziehung der Schüler.
Das Büro der Schuldirektoren ist etwa 7 Quadratmeter klein. Darin stehen auch Arbeitstische für ihre Kolleginnen. Oksana trinkt Instant-Kaffee und beißt vom Rosinenbrötchen ab.
Die Kinder sind wie ein Schwamm. Sie saugen alles auf, was in der Familie passiert. Die kritische Haltung gegenüber der Ukraine bringen sie von zu Hause mit. Aber verstecken Sie. Sie werden hier ukrainische Lieder singen und ukrainisch sprechen. Sie werden Vishivanka tragen. Ich selbst habe erst vor kurzem verstanden, was es für mich bedeutet, Ukrainerin zu sein.
Sie war vor dem Maidan, vor dem Beginn des Krieges, völlig unpolitisch, erzählt Oksana. Der Krieg habe ihr Weltbild verändert. Plötzlich sei alles, was für sie ukrainisch war, enorm wichtig geworden. Die Sprache, die alten und die neuen Helden und die Symbole.
Dann war ich auf einer Dienstreise in Lviv und kaufte mir eine sehr schöne Vishivanka. Aber mit der Zeit wurde sie für mich zum ambivalenten Symbol, das zeigt, wie man sein Fähnchen in den Wind hängt. Die Menschen tragen die Vishivanka, halten ukrainische Flaggen hoch. All diejenigen, die Slogans der Separatisten vertreten haben, sind heute Ukrainer. Das Bild nach außen ist super, aber ich habe keine Lust mehr, sie zu tragen. Ich möchte nicht wie diese Leute sein. All die Menschen, die die Ukraine hassen, tragen jetzt die Vishivanka.
Oksanas Stimme ist traurig. Sie schaut zur Seite. Dort auf einem kleinen Regal steht eine schlichte Blumenvase. Eine Erinnerung an ihr altes Büro. Das wurde zerstört. Nur die Vase hat den Angriff überlebt. Die neue Schule bietet mehr Sicherheit. Aber auch hier fühlt sich Oksana an der Front.
Ich kann meine Kolleginnen nicht dazu bringen, die Ukraine zu lieben. Zum Beispiel sagt eine von ihnen, ich akzeptiere den Begriff Besatzung nicht. Ich bin nicht einverstanden mit der Ansicht, dass Russland die Ukraine besetzt habe. Sie sträubt sich gegen den Ausdruck russische Aggression gegen die Ukraine. Es sind aber doch die Tatsachen. Als alles anfing, waren von 50 Lehrerinnen und Lehrern in meiner Schule nur 6 pro-ukrainisch eingestellt. Heute haben wir 25 Lehrerinnen und Lehrer und 17 technische Mitarbeiterinnen. Die technischen Mitarbeiterinnen schauen alle Richtung Russland. Und von den Lehrern sind nach wie vor die 6 pro-ukrainisch Eingestellten geblieben. Das ist zu wenig. Ich vertrete offen meine Ideen. Meine Schule ist eine ukrainische Schule.
Oksana wechselt zum Ukrainischen.
Більше того, вона в мене опорна школа, це осередок українськості.
Mehr noch, meine Schule hat einen besonderen Status als ukrainische Schule.
Das heißt, ihre Schule soll zu einem Zentrum der ukrainischen Sprache, Kultur und Bildung werden. Präsident Poroschenko hat noch im Jahr 2018 versprochen, bis zum Ende seiner Legislaturperiode ein Gesetz über die Staatssprache zu unterzeichnen. Einige Ukrainer befürworten das Gesetz, andere finden den Zeitpunkt für ein solches Gesetz nicht richtig. Die Dritten kritisieren an dem Entwurf die Verletzung der Rechte der Minderheiten. Oksana hat ihren Standpunkt längst gefunden.
Ich sehe keine Alternativen hier. Du wohnst doch in der Ukraine. Ja, du kannst Russisch sprechen. Aber die Schule muss ukrainisch sein. Schule ist eine staatliche Institution. Wir haben 9 ukrainische und 6 russische Klassen. Ab September sollen alle Klassen ukrainisch sein und es gibt keine Diskussion darüber. Ich habe schon alle Lehrbücher bestellt. Alle Fächer werden ukrainisch unterrichtet.
Und Russisch?
Als Sprache der Minderheit soll sie fakultativ unterrichtet werden. Selbst das ist zu viel. Es gibt doch das Fach ausländische Literatur. Dort wird russische Literatur unterrichtet. Alle sprechen doch zu Hause Russisch. Und fehlerlos schreiben sollte man auf Ukrainisch. Vielleicht kann nur das die Menschen zum Umdenken bewegen. Ohne Sprache funktioniert der Staat nicht.
Zum dritten Mal komme ich im September 2019 nach Awdijiwka. Der Präsident Selenskyj ist schon seit 4 Monaten an der Regierungsspitze. Anfang September gab es den großen Gefangenenaustausch. In Kiew gehen die Menschen wegen der Annäherung an Russland auf die Straße. In Awdijiwka wird dagegen bei vielen die Hoffnung auf baldigen Frieden geweckt. Die Schuldirektorin Oksana hat gekündigt. Viele Eltern waren nicht damit einverstanden, dass Ukrainisch die einzige Unterrichtssprache werden sollte. Sie wandten sich an die Schulbehörde. Das Ergebnis? 3 der 6 bisher russischsprachigen Klassen können für ein Jahr weiter auf Russisch unterrichtet werden. Eine Ohrfeige für die Schuldirektorin. Enttäuscht zog Oksana zu ihrem Freund nach Kiew.
Algebra, Geometrie, Informatik,
Algebra, Geometrie, Informatik, Chemie, Physik. Viele Schüler verstehen den Unterrichtsstoff in manchen Fächern schon auf Russisch schlecht. Auf Ukrainisch würde das noch komplizierter sein.
Die ukrainische Sprache und Literatur, die Weltgeschichte und die ukrainische Geschichte werden in der 7b auf Ukrainisch unterrichtet. Zum Beispiel von Tatjana Nikolajewna.
Die Kinder mögen die ukrainische Sprache. Sie fragen, ist es möglich, dass wir es erst auf Russisch und dann auf Ukrainisch sagen? Ja, das ist möglich. Sie lieben ukrainische Lieder, Märchen, sogar Gedichte verfassen wir auf Ukrainisch.
Tatjana Nikolajewna meint, erst ab der 9. Klasse, wenn der Wortschatz der Schüler größer wird, sollten sie in allen Fächern auf Ukrainisch unterrichtet werden. Ein oder zwei Jahre Übergangszeit sei eine gute Lösung. Grundsätzlich kritisiert sie aber das Gesetz, das die Rechte der russischsprachigen Bürger beschneidet.
Die Sprachen der nationalen Minderheiten sollten berücksichtigt werden. Das ist doch die Besonderheit unserer Region. Ich unterstütze die Eltern in diesem Punkt. In europäischen Ländern sind 2 bis 4 Staatssprachen normal. Und für uns ist das ein Problem. Das ist schade. Gut, lass uns dann Ukrainisch als Staats- und Russisch als regionale Sprache nehmen. Die Leute sollten ein Recht haben, ihre Sprache zu sprechen und zu lernen.
Ich möchte, dass alles wieder gut wird, dass wir auf Russisch lernen, dass unsere alte Schule wieder geöffnet wird und ich möchte auch tanzen lernen.
Ich möchte Blogger und Informatiker werden.
Ich will, dass der Krieg zu Ende geht und wir wieder in Frieden leben. Und ich möchte, dass wir wieder in unsere Heimatstadt Donetsk fahren können.
Vor dem Krieg pendelten etliche Arbeiter der Kokerei jeden Tag von Donetsk nach Avdiivka. Und viele, die in Avdiivka lebten, arbeiteten in Donetsk. Für die Strecke brauchte man mit dem Zug nur 15 Minuten und mit dem Auto 6. Avdiivka war sozusagen ein Vorort von Donetsk.
Donetsk ist meine Heimatstadt.
Donetsk ist auch meine Heimatstadt. Ich bin dort geboren. Als meine Mutter dort gearbeitet hat, haben wir sie jeden Tag abgeholt und sind dort spazieren gegangen.
Vor Kriegsbeginn 2014 lebten in Donetsk, dem Zentrum des Kohlereviers Donbass, mehr als 1 Million Menschen. Heute sind es nur noch etwa 800.000.
Ich bin auch dort geboren. Auch meine Mutter hat dort gearbeitet und ich weiß noch, wie wir spazieren gegangen sind. Es war eine schöne Zeit. Und es ist so schade, dass Donetsk zu ist.
Donetsk ist zu. So sagen es nicht nur Kinder, sondern auch manche Erwachsene heutzutage in Avdiivka. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Donetsk ist heute die Hauptstadt der sogenannten Donetsker Volksrepublik. Avdiivka dagegen gehört zur Ukraine. Aber darüber spricht man nicht. Man empfängt ohne spezielle Antennen das Donetsker Fernsehen. Für die ukrainischen Sender braucht man in Avdiivka eine Zusatzausrüstung. Viele wünschen sich, dass Donetsk wieder erreichbar wird. Nicht nur, was das Fernsehprogramm angeht.
Ich verbinde Donetsk mit schönen, fröhlichen Sachen und mit Ruhe. Meine Eltern und ich waren oft im Park dort, auf den Karussells, im Café. Dort war es schön und interessant.
Vom Donetsker Flughafen konnte man damals in andere Städte der Ukraine und der Welt fliegen. Heute ist Avdiivka nicht nur von Donetsk, sondern auch von der Welt abgeschnitten. Die Reisen sind sehr umständlich geworden. Und noch schlimmer, die Frontlinie trennt die Familien.
Donetsk ist mein zweites Zuhause. Ich habe viele Verwandte da, Freunde. Dort wohnt mein Vater. Wir haben uns zuletzt im Sommer gesehen. Ich mag es, wenn wir ihn besuchen. Wir gehen ins Kino, in den Zirkus und in den Park. Sehr schön ist es dort.
Du heißt Nastja und bist 12 Jahre alt und du gehörst zu den Schweigsamen in der 7b.
An diesem Wochenende werden wir wieder hinfahren. Ich kann es kaum erwarten.
Das Wochenende beginnt für dich schon morgen früh, also am Freitag. Während alle in die Schule gehen, fährst du mit deiner Mutter los. 2 volle Tage bleibt ihr in Donetsk und fahrt am Montag zurück. Gut, dass jemand zu Hause bleibt, der sich um deine Fische kümmert. Die Großeltern. Sie wissen inzwischen, wie man Guppies, die Goldfische und die schwarzen Molinesias pflegt. Das Wochenende und die ganze nächste Woche verbringe ich im alten Avdiivka bei der Konditorin Svetlana. Wegen der günstigen Strompreise rührt sie nachts den Teig und backt Torten, Kuchen und Gebäck. Abends, bevor es mit dem Backen losgeht, sitzen wir im Garten am langen Tisch zwischen Dahlien und Chrysanthemen. An der Pergola reifen Trauben, rechts und links Gurken, Tomaten, Salate und Petersilie. 3 Kilometer weiter wird ununterbrochen geschossen. Großes Konzert, sagt meine Vermieterin. Und wir sitzen in der ersten Reihe. Die Menschen in Avdiivka haben ein äußerst gutes Gehör und können alle Waffentypen unterscheiden. Maschinenpistolen, kleine und große Waffen, schwere Artillerie, Panzer, Drohnen. Heute geht keiner mehr in den Keller, sagt Svetlana. Sie bleibt sitzen, ich bleibe sitzen. Dienstag. Nastja ist wieder da. In der Schulkantine wird gerade Mittagessen serviert. Borscht und Buchweizen mit Fleischbällchen.
Vor dem Krieg konnte mein Vater hier keine Arbeit finden. Sein Freund hat ihm dann einen Job als Fahrer in Donetsk vermittelt.
In der Kokerei musste dein Vater die Tür eines Koksbrenners öffnen und schließen. Eine schwere Arbeit bei extremer Hitze. Er kündigte und suchte sich einen Job, der weniger auf die Gesundheit geht.
Und dann begann der Krieg. Mein Vater ist dort geblieben. Er hat sich schon verändert, ist viel grauer geworden. Aber lieb ist er geblieben. Er fährt überall hin, war neulich in Russland, in Murmansk, und hat mir von da Heidelbeermarmelade mitgebracht.
Alles hat gut geklappt, aber...
Die Reise nach Donetsk war schwierig. Wir standen in den Feldern. Es war sehr sonnig, aber schrecklich windig und sehr kalt. An der Fabrik fuhr ein Bus ab mit etwa 30 bis 35 Menschen. Wir stiegen am Checkpoint aus. Unsere Pässe wurden kontrolliert und auch die Taschen wurden geöffnet und durchsucht. Dort gibt es nur einen schmalen Weg, den man gehen kann. Links und rechts ist alles vermint. Die Weiterfahrt im Bus war furchtbar. So viele Leute, man konnte kaum atmen und trat sich gegenseitig auf die Füße. Die armen alten Frauen fühlten sich schlecht, weinten. Dieser Bus fuhr uns bis zum Checkpoint auf der anderen Seite. Dort wurden die Taschen auch durchsucht und die Papiere geprüft. Wieder sehr lange. Dann setzten wir uns in einen anderen Bus und fuhren in die Stadt rein.
Du siehst glücklich aus. Schade nur, dass dein älterer Bruder nicht dabei war. Er studiert in Charkiw.
Donetsk ist sehr schön. Wir sind spazieren gegangen und fuhren zu unseren entfernten Verwandten. Sie haben nicht mit uns gerechnet. Sie erzählen, dort wird viel geschossen und oft gibt es Explosionen. Sie wohnen am Rand der Stadt. Wir waren auch in einem großen Supermarkt. Wir haben einiges zum Essen gekauft. Leckere Teigringe, Kekse.
Du suchst etwas auf deinem Handy und findest ein Video.
Wir waren im Zirkus. Der feierte sein 50-jähriges Jubiläum. Und es kamen Dompteure mit Tigern aus Russland. Sie waren mit einem einfachen Netz von uns getrennt. Und als einer sich so an dieses Netz lehnte, habe ich so viel Angst bekommen. Ich sah Akrobaten gleich unter der Kuppel und Ponys mit kleinen Affen darauf. Und die Clowns waren so witzig.
Beim Abschied haben alle geweint, auch du. Aber jetzt hast du einen Traum.
Wir wollen zusammen das Neujahrsfest feiern. Es ist so schön dort zu Silvester. Viele Girlanden, Tannenbäume, mehrere Väterchen Frost. Sie laufen in schönen Kostümen rum.
Du redest so schnell, als ob du Angst hast, unterbrochen zu werden. Dein Leben besteht aus diesem Warten und Wiedersehen. Warten und Wiedersehen. Wer kann das aushalten? Deine Großeltern lassen schon längst den Kopf hängen. Dieser Krieg dauert länger als der Zweite Weltkrieg. Auch die Eltern haben den Mut verloren. Nur du glaubst und träumst. Aber es gibt da noch etwas, das du immer mit dir trägst.
Mein Freund wurde in diesem Krieg umgebracht. Er hieß Dima. Er war auch der Freund meines Bruders. Er saß in einem Auto, das von einem Panzer angefahren wurde. Der Fahrer hat den Panzer noch angehubt. Ich weiß nicht, ob das zufällig oder absichtlich war. Dima war gleich tot und der Fahrer schwer verletzt. Man hat gesagt, diese Militärs waren betrunken. Ich hoffe so sehr, dass der Krieg bald zu Ende ist.
Братишка бармен, налей немного текилы. Она меня так убила и разорвала сердце мое.
Мама, мозги. Братишка бармен,
Bruder Barkeeper,
налей немного текилы.
Gib mir etwas Tequila.
Sie hat mich umgebracht und mein Herz zerstört. Bruder Barkeeper, sei nicht so streng zu mir. Hol dir auch einen Drink und sprich mit mir.
Wenn ich einen guten Tag habe und meine Laune noch etwas heben möchte, mache ich die Maske an.
Eine ukrainische Band, die meistens auf Russisch singt.
Ich möchte Frieden und vielleicht würde ich ein Stück von Russland abschneiden.
Die Krim?
Ja, die Krim sowieso. Ich möchte unseren Planeten ökologischer machen, die Ozonschicht wiederherstellen, andere Energien nutzen, weniger Autos, weniger Schmutz.
Ich möchte, dass unsere Kokerei die Umwelt nicht so verschmutzt wie jetzt, dass alles sauber wird, vielleicht auch weniger Autos.
Ich möchte alle Waffen einsammeln und sie zum Schrottplatz bringen. Und zerstörte Häuser würde ich renovieren und alle Straßen reinigen.
Wer bin ich? Ich bin kein Kind mehr, aber noch nicht erwachsen. Ich wohne in einer kleinen Stadt, die ich überhaupt nicht mag. Sie befindet sich nah an der Frontlinie. Du heißt Jana und bist 15 Jahre alt. 5 Jahre hast du in Dnieper verbracht, die ganze Kriegszeit. Im Sommer 2019 haben deine Eltern beschlossen, nach Avdiivka zurückzuziehen. Du bist unglücklich. Du magst Dnieper. Du hattest deine Freunde dort. Du hast dich so wohl in der Schule gefühlt. Und nun musst du alles zurücklassen. Hier ist das Leben so eng und überschaubar. Die Lehrer so anders. Die Mitschüler so brav. Du fühlst dich fremd. Du magst Fotografie, vor allem Selbstporträts.
Das Gesicht ist wie ein Buch, das viel von einem Menschen erzählt. Jedes Mal, wenn ich die Kamera anschalte, denke ich, das ist so leicht. Aber dann, so schwierig ist es, die eigenen Komplexe oder die eigene Verlegenheit zu überwinden. Auch wenn ich alleine bin, schäme ich mich, mich selbst zu fotografieren. Obwohl ich weiß, das Wichtigste ist nicht das ideale Gesicht, sondern das, was das Gesicht erzählen kann. Das sind alles schöne Momente. Und dafür lohnt es sich zu leben.
Als du in Dnieper gewohnt hast, konntest du deinen Mitschülern nichts vom Krieg berichten. Du hast doch selbst nicht viel erlebt. Hier fühlst du dich dafür schuldig, dass du das nicht erlebt hast. Du bist ein normaler Teenager. Und man hat dich aus der Normalität gerissen und in die kranke Welt zurückgebracht.
Das ist unser Zuhause, sagen die Eltern. Dir bleiben nur 2 Jahre Schule. Aber ich bin so traurig. Ich kam aus einer großen Stadt in eine kleine. Und noch schlimmer, 2020 findet hier die Volkszählung statt und danach wird Avdiivka keine Stadt mehr, sondern ein großes Dorf oder ein Städtchen. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich will nicht mit. Aber sie zu mir... Bitte gedulde dich.
Am liebsten würdest du abhauen und gleich nach Japan fahren.
Ich mag die Kultur von Japan und China. Meine Patentante wohnt in Shanghai. Sie möchte mich nach der Schule dorthin einladen. Ich esse schon seit über 6 Monaten mit Stäbchen. Meine Patentante besucht uns und bringt etwas mit. Und ich kann schon japanisch kochen. Ich mag die blühende Sakura, den roten Drachen.
In deiner Wahrnehmung liegt Japan unendlich weit von Avdiivka entfernt und gar nicht so weit von Dnieper. Erst nach Dnieper kommen und dann vielleicht nächstes Jahr. Bis dahin musst du dich gedulden und versuchen, hier zurechtzukommen. Mit der Schule, mit den Mitschülern, mit den Eltern. Vor Explosionen hast du keine Angst. Aber gestern, als in einem Café eine Schlägerei ausbrach.
Ich habe Angst vor Menschen.
Vor Menschen, die du nicht verstehst. Am Donnerstagnachmittag reise ich aus Avdiivka ab. Zuerst mit dem Sammeltaxi bis zum Bahnhof, und dann weiter mit dem Zug, der mich von der Station Krieg Richtung Kiew bringt. Kurz vor der Abreise bin ich noch einmal in der Schule Nummer 2, um mit der 7b zusammen zu träumen.
Wenn ich Präsident Zelensky wäre, würde ich alle schlechten Leute auf einen anderen Planeten schicken.
Wenn ich Präsident wäre, würde ich in alle Städte fahren, wo Krieg ist, und an alle Checkpoints gehen und allen Militärs sagen, der Krieg ist zu Ende, geben Sie Ihre Waffen her. So hätte ich alle Waffen eingesammelt. Ich würde auch in die Donetsker Volksrepublik fahren und auch dort sagen, der Krieg ist zu Ende. Es gibt keine Donetsker Volksrepublik mehr. Alles gehört wieder zur Ukraine. Alles wird wieder vergessen, als ob nichts gewesen wäre.
100 Pro muss man etwas mit den Militärs machen. Sie entlassen oder so. Ihnen einen anderen Beruf vorschlagen. Gartenarbeit, neue Häuser bauen, unsere Schule aufbauen, die Felder von Minen befreien oder sie einfach nach Hause schicken. Dann kann sich etwas verändern.
Um
den Krieg zu beenden, muss man zu den Menschen gehen, die das nicht wollen, und sie überzeugen. Oder dieses Zettelchen nehmen, auf dem steht, dass Donetsk nicht mehr zu uns gehört, und es zerreißen.
Man muss richtig mit den Menschen sprechen. Nicht nur sich selbst, sondern auch andere hören. Wertschätzen, was andere sagen und tun.
Und den Menschen zuhören, die das alles erlebt haben, wie wir. Auch Menschen in Lugansk. Die haben das alles auch erlebt. Ihre Meinung sollte man berücksichtigen.
Meiner Meinung nach sollten die Erwachsenen auf ihre Kinder hören, an Wunder glauben und hoffen, dass alles sich bald ändert.
Irgendwann soll es doch mal zu Ende gehen. Es übersteigt alle Limits.
Inzwischen hören wir selten, dass jemand beschossen oder von einer Mine getroffen wird.
Am Anfang war das schlimm.
Und jetzt nur ein Mensch im Monat.
Wir sind schon daran gewöhnt.
Vielleicht wird es komplizierter, sich an Frieden zu gewöhnen.
Wenn nicht geschossen wird, haben wir manchmal, statt uns zu freuen, sehr viel Angst. Warum ist es so leise? Was bedeutet diese Stille? Vielleicht kommt jetzt etwas, was noch schlimmer ist.
Die Ruhe vor dem Sturm.
Aber die Erinnerung kann man ja nicht löschen. Das alles hat uns geprägt.
Unsere Psyche.
Aber wir können unseren Kindern
und Enkelkindern viel davon erzählen.
I dream, live in peace.
Es war einmal ein Königreich Avdiivka. Der Himmel dort war heiter und blau, die Felder golden und das Wasser des Teiches grün wie Smaragd.
Avdiivka Dreaming, Feature von Julia Solovieva. Es sprachen Kathleen Gavlich, Katharina Sattler, Anja Herden, Sabine Orleon, Emily Klinge, Felicia Spielberger, Leandra Enders, Nora Wolf und Caroline Junghans. Technische Realisation Kai Schliekelmann und Elke Steinort. Redaktionelle Mitarbeit Juliane Bergmann. Regie Eva Soloch. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2019.